Ihr Lieben, herzlich willkommen zu KI im Business sinnvoll nutzen. Heute zu einer special eingeschobenen Folge. Denn dieser Monat hat 5 Wochen und wir haben ja immer 4 Folgen pro Monat. Und deswegen schieben wir heute den lieben Benjamin ein. Benjamin, schön, dass du da bist.
Ja, hallo
Vielen
Melanie,
Dank.
danke.
Ich habe im letzten Podcast gemerkt, dass ich mich nie vorgestellt habe. Also nochmal zur Erinnerung, ich bin Melanie Wedel. Ich habe immer nur die Gäste vorgestellt. Und ich beschäftige mich jetzt ja seit einiger Zeit eben intensiv mit KI, insbesondere mit Audio und solchen Sachen und habe bald auch einen ziemlich coolen KI-Kurs im Burgenland, falls da jemand noch interessiert ist, während einer AI-Masterclass mit einer Texterin, einer Anwältin und einer Automationsexpertin und Agentenexpertin. Und das wird richtig cool und das passiert in der Therme. Also wer Interesse hat, schreibt uns gerne. Ja, ich sag's dir, das wird so cool. Mit 4-Gänge-Menü oder 5 oder 6, ich weiß gar nicht genau. Ja, das wird cool. Von 9 bis 17 Uhr gibt es dann Inputs quasi von uns. Und dann am Abend ist dann erst Essen und dann Therme, Spa, Sauna. Und am nächsten Morgen geht's dann weiter bis um 17 Uhr. Genau, so viel dazu. Aber Benjamin, du bist jetzt da, weil willst du uns kurz erklären, warum ich dich eingeladen habe?
Ja, gerne. Und zwar habe ich vor kurzer Zeit entschieden, dass ich ein Agentic Engineer werden möchte und habe das auf LinkedIn gepostet und da hast du meinen Artikel gesehen und hast mich gefragt, ja, was ist OpenClaw? OpenClaw hatte ich erwähnt in dem Artikel, dass ich da Maintainer bin. Und ja, dann ist das Gespräch zustande gekommen. Dann haben wir uns entschieden, darüber zu
Genau.
sprechen mal.
Ich glaube, wir müssen noch kurz erklären, was Agentic Coding heißt und Maintainer. Also, das hören jetzt keine, nicht unbedingt Code-Spezialisten, wenn du das nochmal kurz sagen kannst.
Ja klar, also Maintainer ist jemand, der bei Projekten, Open Source Projekten mithilft, im Internet die zu pflegen und zu warten. Jedes Projekt muss ja aktuell bleiben, sonst stirbt es mit der Zeit. Und ja, da wurde ich eingeladen, bei OpenClaw mitzuhelfen.
Wie so ein
Und
Tamagotchi, oder? Das stirbt dann irgendwann, wenn man sich nicht drum kümmert.
ja, genau. Das stirbt dann, wenn man sich nicht drum kümmert, richtig. Veraltet dann irgendwann, ist nicht mehr kompatibel und irgendwann stürzt es nur noch ab und ja, man kann nichts mehr damit anfangen. Und das zweite, Agentic Engineering, ist sozusagen Programmieren, aber mit den Arbeitsweisen des normalen Architekten, Softwarearchitekten im Hintergrund und mit Unterstützung der KI. Also, dass ich nicht mehr jede Zeile Code per Hand schreibe, eigentlich sogar die wenigsten Zeilen Code per Hand schreibe, sondern nur noch, was heißt nur noch, aber überwache, dass der Rahmen, in dem die KI arbeitet, eingehalten wird und dass die Struktur logisch ist von den internen Komponenten meiner Software. Und ja, das vereinfacht die Programmierung enorm, wenn man weiß, was man tut.
Ist es das Gleiche, was man unter Vibe-Coding versteht? Oder ist da
Nee,
wieder ein Unterschied?
nein, das ist auf jeden Fall was anderes. Also Vibe-Coding ist, man geht zu der KI und sagt, hey, bau mir mal, was weiß ich, zum Beispiel, bau mir mal Minecraft nach.
Mhm.
Und man gibt nichts weiter dazu, keine Informationen, und die KI macht es einfach. Aber das Ergebnis ist halt dann vollständig KI kontrolliert. Und die meisten Leute, die Vibe-Coding betreiben, haben auch keine Software-Entwicklungserfahrung. Also die gehen einfach zur KI, sagen, bau mir was. Wenn es nicht funktioniert, sagen, gehen Sie wieder hin und sage, reparier den Fehler. So ganz allgemein. Und das, was ich hier mache und was viele andere auch machen in der OpenClaw, ja, Maintainerschaft, also die Kollegen sozusagen, die machen Agentic Engineering. Also jeder von uns hat sehr viel Erfahrung im Bereich Programmierung, im Bereich Softwarearchitektur, und im Bereich, wie baut man Companies, wie macht man Community Management und alles sowas. Und wir benutzen KI unterstützend, aber ohne die Kontrolle vollständig abzugeben. Wir nehmen unser Wissen aus dem Bereich der Programmierung und wenden das an und geben der AI wie könnte man sagen, die
Den Rahmen, oder?
Rahmen, genau, in dem sie arbeiten darf und wie wir das eben gerne hätten, sodass sie dann auch Software ausspuckt, die sinnvoll ist und die funktioniert und mit der wir auch als Mensch trotzdem noch interagieren können.
Ja, genau. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, ist das jetzt hier ein Kurs in Agentic Coding? Nein, ist das nicht. Wir reden ja hier immer über Sachen, die man im Business wirklich sinnvoll nutzen kann. Und OpenClaw, geschrieben übrigens CLAW, also Open ist eh klar, aber CLAW, es ist nicht Clo oder Claude, sondern es ist Claw. Also ich finde, sie hätten sich auch was anderes ausdenken können. Aber gut, es ist alles ein bisschen verwirrend. Und es geht im Grunde, ist es ein, ich sag mal kurz, was ist, und du korrigierst mich dann, ja. Geht es um einen Agenten eigentlich, ein Programm, das agentenmäßig arbeitet, wie auch immer man das sagen möchte. Und das in der letzten Zeit in der KI-Bubble das absolute Top-Thema war, ist ja hier ein Fellow Österreicher von mir, der
Genau,
das,
Peter Steinberger.
genau, Peter Steinberger, der das programmiert hat. Und das ist ja dann irgendwie total viral gegangen. Und es ist im Grunde, so wie ich das jetzt verstanden habe, ich bin natürlich kein Experte, keine Expertin auch, dass es ein Programm ist, das ich mir auf dem Rechner installieren kann und das dann auf alles, wo ich ihm Zugriff gebe, Zugriff hat und das dann Sachen machen kann, wie dass ich sage, jetzt lösch mir mal meine ganze Inbox, so wie das schon bei einer Dame passiert ist. Nein, aber eigentlich soll das quasi sinnvolle Arbeiten tun, ja? Also meine E-Mails bearbeiten. Im Grunde so, ich weiß nicht, wenn ihr Marvel geschaut habt, so wie Jarvis, so stelle ich mir das vor. Das wäre eigentlich die ideale Sache, ja? Das ist ja auch das, was ich mir seit 3 Jahren wünsche, dass ich selber einen Jarvis habe, der quasi einfach alles machen kann, den du sagst, hey, morgen, was weiß ich, morgen mache ich die Radiosendung, suche mir die Sachen raus, bereite mir alles vor, mach mir einen Ordner und sowas. So stelle ich mir das jetzt vor mit OpenClaw. Ist das richtig?
Es geht in die richtige Richtung, sagen wir es mal so. Natürlich muss man immer den Hype trennen von dem, was es wirklich kann. Und ich habe
Ja.
mich vorhin überlegt, ja, wie definiert man das eigentlich? Weil es irgendwie eine völlig neue Kategorie an Software ist, die es so noch nicht gab. Mein Vergleich, den ich gefunden habe, war, wir kennen mittlerweile alle Siri und Google Assistant. Und damals haben wir gedacht, ja, wir können dann einfach mit unserem Assistant reden und können sagen, hier sende eine WhatsApp an XYZ und mache mir Erinnerungen und so weiter. Und schon, wenn man aber einfach nur irgendwie Timer oder Erinnerungen machen will mit Siri, stellt man fest, dass man spezielle Schlüsselwörter braucht, man braucht eine spezielle Reihenfolge der Worte, wie man sie sagt. Weil es sonst einfach nicht reagiert oder falsch reagiert.
Das
Beispiel,
stimmt,
wenn ich
ja.
einfach nur sage, Timer auf 12 Minuten, dann
Das
sagt
geht
er mir,
nicht.
dann sagt er mir manchmal, es gibt keinen Timer für 12 Minuten, anstatt einen neuen Timer anzulegen. Ich muss ihm sagen, es muss ein neuer Timer sein.
Warte, ich probiere das
Genau.
noch kurz aus. Hey Siri, stelle einen Timer auf 12 Minuten. Na, natürlich, das ist jetzt der Vorführeffekt, dann geht es natürlich so. Warte, ich mache
Genau,
mal wieder
aber du
aus.
hast auch gesagt, stelle einen Timer. Du hast nicht
Ah,
Timer gesagt.
so, also du meinst jetzt einfach, warte, hey Siri, Timer auf 12 Minuten. Checkt sie.
Okay, das hat sie
Aber
jetzt auch.
trotzdem, ja, also wenn ich zum Beispiel sage, schreibe mir eine Nachricht an Valentin mit WhatsApp, dann sagt sie, diese App gibt es nicht auf dem, weil ich WhatsApp Business habe.
Zum Beispiel, genau, sowas.
Ja.
Und sowas, was ein Mensch normalerweise sehen würde, wo er sagen würde, okay, das ist völlig logisch, was hier gemeint ist, ist für diese Assistance noch unklar. Und jetzt mit OpenClaw hat man die Möglichkeit, sowas tatsächlich zu machen. Also es ist eigentlich das bessere Siri, nur leider noch nicht so tief integriert.
Naja, leider oder zum Glück.
Ja, oder zum Glück, genau, da kommen wir sozusagen gleich zu diesem Security-Aspekt. Du hast gesagt, dass ja, man kann OpenClaw auf seinem Rechner installieren. Das kann man machen, genau. Man sollte allerdings wissen, was es dann halt kann und macht. Also ich zum Beispiel betreibe mein OpenClaw hauptsächlich auf einem Server im Internet. Man kann es auch auf einem kleinen Raspberry Pi zum Beispiel betreiben, zu Hause.
Was ist ein Raspberry Pi? Ich kann das auf
Ein,
einem
genau, das ist
Kuchen
ein kleiner
betreiben.
Mini-Computer. Das ist ein kleiner
Okay.
Mini-Computer, den man zu Hause haben kann. Genau, und dann muss man ein paar Sicherheitsregeln beachten. Also zum Beispiel gebe ich ihm keinen Zugriff auf einen Administrator-Account. Also manchmal sieht man das ja, wenn man ein Windows hat, dass man gefragt wird, hier möchten Sie diese Aktion gestatten, wenn ein Programm was ausführen möchte. Und das wäre ein Administratorzugriff und den gebe ich der KI nicht, weil dann kann sie tatsächlich alles auf deinem Rechner machen und das ist nicht so schön. Aber generell kann man sagen, die AI, also OpenClaw an sich, ist eigentlich nur eine Hülle. Also man steckt einen Prompt rein, also man schreibt der KI. Also man schreibt diese KI-Engine und die sucht sich dann alle Informationen heraus, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, wie sie das macht, von dem System und von allem, was man vorher mit ihr gesprochen hat, also alle Erinnerungen und alle Informationen, die man ihr gegeben hat, und generiert dann eine Antwort. Das heißt, man hat immer diesen Zyklus aus, ich sende was rein und ich kriege eine Antwort zurück. Und generell funktioniert das immer noch wie so ein Taschenrechner. Also in einem Taschenrechner ist ja auch so, ich gebe meine Formel ein, drücke auf Enter oder
Der
drücke Enter
berechnet was, ja.
und dann kommt mein Ergebnis zurück.
Okay.
Und jetzt ist nur die Frage, was hängt vor dieser KI-Engine? Welche Informationen bekommt der Agent? Und wenn man das sinnvoll einschränkt, dann kann man ein System bauen, was mächtiger ist als das, was man vorher hatte und was tatsächlich reale Probleme löst, ohne die Security-Problematiken zu haben oder zumindest einzuschränken. Genau, also ich überlege gerade, wie viel ich jetzt noch weiter erzähle. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weiterreden, aber ich will dir kurz die Chance geben, vielleicht eine Frage zu stellen oder so.
Na, alles gut. Also wir müssen nicht zu tief reingehen, nur dass man ungefähr einen Überblick bekommt, was es genau macht. Also jetzt glaube ich, da noch weiter in die Tiefe zu gehen, das wär too much. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Das heißt, ich kann schon in meinem Computer begrenzen, okay, du hast jetzt nur die und die und die Zugriffe und kann er das schon selber daraus sich rauswinden und sich andere Sachen suchen. Da denke ich mir immer, weißt du, ich bin echt so gemarvelt irgendwie von diesen Sachen und denke mir, wenn der jetzt von alleine auf meinen ganzen Computer plötzlich Zugriff hat, also ob es nicht wirklich sinnvoll ist, das physisch zu trennen als nur virtuell.
Also physische Trennung auf jeden Fall ist eine gute Idee. Vor allem wenn man sich irgendwie unsicher ist. Generell, wenn man sagt, okay, OpenClaw bekommt jetzt gar keinen Zugriff auf nichts, dann kann man mit ihm chatten. Und selbst dann muss man aufpassen natürlich, das ist sozusagen die erste Entscheidung, die man trifft, wenn man OpenClaw benutzt. Man sendet alles, was man mit ihm teilt, natürlich an die AI-Companies. Also an Anthropic, an OpenAI, je nachdem, welches Modell man verwendet, sehen die natürlich alle diese Daten, weil die können nicht verschlüsselt sein. Das ist völlig klar.
Ach so, das heißt, OpenClaw ist gar kein LLM in sich, sondern es ist einfach nur ein Agent, der andere LLMs benutzt.
Es ist, naja, ein Agent, der andere LLMs benutzt. Also es ist eine Hülle für einen Agenten. Also man kann sich
Okay.
vorstellen, das LLM ist wie der Motor und den Motor kann ich austauschen in dem System und OpenClaw ist das ganze restliche Auto.
Okay. Okay, das ist ein guter Vergleich, das verstehe ich.
Ja, genau. Also wenn man dem de, man kann dem Auto jetzt sozusagen oder man könnte jetzt den Motor direkt irgendwie bedienen, sagen wir mal, auf einer Testanlage. Aber dann ist er nicht so besonders sinnvoll, weil man kommt nicht von A nach B. Aber man kann ihn natürlich trotzdem benutzen. Man kann Tests machen und so. Und jetzt kann man dann anfangen, immer verschiedene Schnittstellen dem OpenCloud zu geben. So ein bisschen wie mit dem Browser, wenn man Extensions oder Plugins installiert. Browser-Erweiterungen.
Das heißt, für was konkret würde man das zum Beispiel nutzen?
Naja, das erste Plugin ist natürlich, wie interagiere ich mit dem Agent? Das zum Beispiel, man kann ihn anbinden, sodass man über Telegram mit ihm reden kann. Das ist das Einfachste aktuell.
Okay.
Ist OpenClaw, kann man dann einrichten als Telegram-Bot. Und dann kann man mit ihm reden, wie mit jedem anderen auch auf Telegram. Und dann gibt es noch viele weitere Schnittstellen für zum Beispiel Microsoft Teams, für Discord, für WhatsApp. Die sind alle nicht ganz einfach einzurichten, je nachdem, wie man das möchte. Also es ist noch kein Tool, was man einfach sich im App Store runterlädt und dann geht's
Ist noch
so.
schon
Also
sehr technisch, ne?
man braucht schon auch viel technische Erfahrung noch. Aber der Weg ist natürlich klar. So, schon alleine, dass man sagen kann, dass das eigentlich so eine Art Grundlage ist wie für Jarvis. Aus dem Marvel Universe oder anderen Assistants erklärt natürlich schon, warum es so viel Interesse bei Menschen gibt, dass OpenClaw jetzt das am schnellsten wachsende Open Source Repository ist auf GitHub, also in der Open Source Software Welt. Und das ist natürlich einfach crazy. Also, wenn man die Sternkurve gesehen hat, die ist einfach ein sogenannter Hockeystick, also fängt klein an und geht dann steil auf der Y-Achse nach oben,
Okay.
mit wie viele Leute da einen Stern gegeben haben für diese Codebasis.
Und das heißt, das sind dann andere Entwickler, die sich das anschauen, die den Code runterladen und das nutzen und dann sagen, hey, das ist wirklich cool.
Sozusagen,
Also.
genau. Also mittlerweile natürlich auch nicht mehr nur Entwickler, sondern tatsächlich auch Menschen, die
Tatsächlich auch Menschen.
tatsächlich Menschen, die nicht viel mit Entwicklung und Coding zu tun haben, also eigentlich nicht vom Fach kommen, was auf der einen Seite dafür spricht, wie viel Arbeit dann wir als Maintainer da schon geleistet haben, auch, dass man das überhaupt einsetzen kann, grob trotz der technischen Komplexität darunter. Auf der anderen Seite aber auch gefährlich ist, weil man natürlich ein gewisses Wissen braucht, um eben diese Absicherung zu machen. Und du hattest mich vorhin nach Ausbrechen gefragt. Wenn man dem Agent Zugriff auf eine sogenannte Kommandozeile gibt, dann kann er da ausbrechen in den meisten Fällen und auf Dinge zugreifen, die er nicht darf, wenn man ihn nicht anderweitig irgendwie absichert. Wie du sagtest, mit einer physikalischen Trennung oder mit so einer Art virtuelle Maschine beziehungsweise Containerisierung. Da will ich jetzt nicht weiter in die Technik gehen, das
Ja,
wird dann
danke.
detailliert. Ja, genau. Also es gibt Möglichkeiten, ihn da dran zu hindern, dass er in einer Sandbox läuft sozusagen. Aber
Im Sandkasten, ja.
ja, genau, im Sandkasten, wo er nichts kaputt machen kann. Aber da, ja, muss man einfach vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz finde ich super interessant an dieser ganzen Sache, dass man endlich so, ja, diesen persönlichen Assistant sich bauen kann, den man möchte. Man kann ihm zum Beispiel, am Anfang hat er erstmal keinen Zugriff auf deine E-Mails. Wenn du ihm aber mit einem speziellen Kommandozeilenprogramm Zugriff gibst auf deine E-Mails, dann kannst du ihn Dinge fragen zu deinen E-Mails. Zum Beispiel, zeige mir die letzte E-Mail zu, was weiß ich, meinem ersten Kunden, den ich hatte, in meinem Business. Und dann sucht er die raus.
Okay, ja, wirklich.
Natürlich, manchmal findet er es dann nicht, dann muss man ihm eventuell noch sagen, okay, wie ist der Name oder welcher Zeitraum oder sonst irgendwas. Aber man kann einfach mit seinen E-Mails chatten, sozusagen, anstatt eine Suche zu benutzen, wo man ganz detailliert angeben muss, okay, von demjenigen in dem Zeitraum und so weiter, sondern kann es einfach Schritt für Schritt sozusagen suchen. Und wenn man dann mutiger wird und das Gefühl hat, okay, ich habe es jetzt richtig eingerichtet, dann kann man auch sagen, okay, räume meine E-Mails auf. Also mache erst ein Backup, immer ganz
Ja,
wichtig.
das ist gut.
Und dann kann man sagen, okay, Lösche mir alle E-Mails mit Gutscheinen, die schon abgelaufen sind. Was eine Funktion ist, die ein normales E-Mail-Interface, also jetzt Gmail, erstmal nicht hat. Und dafür müssen die E-Mails natürlich gelesen werden. Und ja, da sind wir wieder auf der anderen Seite. Man muss natürlich wissen, dass dann alle E-Mails bei den LLM-Providern landen.
Thema
Und
Business, problematisch mit Datenschutz natürlich, dürfen wir natürlich nicht.
genau, da müssen wir ganz doll aufpassen. Deswegen würde ich schon sagen, OpenClaw ist schon eine Technologie, die eher risikoaffin ist. Also man muss ein gewisses, ja, eine gewisse Risikofreudigkeit haben, das einzusetzen.
Und entsprechende Sicherheitsmechanismen außenrum, was du jetzt sagst. Man darf nicht Backups vergessen, man darf nicht vergessen, die Sicherheitsmaßnahmen einfach vorher zu machen und vorher zu überlegen, was könnte jetzt kaputt gehen. Weil, was ich gelesen hatte mit dem Thema E-Mails, dass da irgendeine Managerin, glaube ich, von Meta oder so, ich weiß nicht, das hatte ich nur gelesen, die hat dann gesagt, lösch die so, diesen und diese E-Mails. Und dann hatte sie auch per WhatsApp mit ihm Kontakt. Und dann hat er angefangen, alle E-Mails zu löschen, alle in ihrem Posteingang. Und sie war so, stopp, 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 und hat per WhatsApp immer stopp gesagt und er hat einfach weitergemacht. Und dann musste sie zu ihrem Mac Mini rennen und dann musste sie es da ausschalten. Und dann hat sie ihn gefragt, wieso hast du einfach weitergemacht? Sagt er, ja, das stimmt, du hast stopp gesagt, ich habe einfach weitergemacht. Und dann denke ich mir so, Heuda, wie kann man sich auf sowas verlassen? Weißt, das ist wie so ein totaler, weiß ich nicht, so ein Trottelpraktikant, also jetzt diese eine Sache, ja, wo ich mir denke, das ist echt gefährlich, ja. Du musst echt irgendwie die ganze Zeit dabei sein und schauen. Im Moment noch, ja. Oder in dem
Ja,
Setup, wie sie es gehabt hat, keine Ahnung.
ich glaube, da sieht man auch so ein bisschen, dass das einfach ein Agent ist von einem Programmierer, den er für sich selbst ge geschrieben hat. Und wenn man natürlich weiß, wie sich das Gerät verhält oder wie sich die Maschine verhält, dann weiß man natürlich auch, wie man damit umgehen muss.
Ja.
Und zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn wir nochmal zurückkommen auf diesen Loop, also man gibt eine Anfrage rein, die geht dann zu dem LLM. Zu dem LM-Provider und kommt dann wieder zurück, dann ist auch völlig klar, warum man ihn nicht einfach unterbrechen kann. Weil wenn die Anfrage einmal läuft, dann läuft die Anfrage einmal, dann gibt es da keine Möglichkeit, irgendwie einzuhaken. Mittlerweile gibt es die, man kann den sogenannten Steuerungsmodus umstellen und dann kann man sagen, wenn man den auf Interrupt stellt, also unterbrechen, dann würde der Agent an der Stelle unterbrochen, aber auch da würde er erst unterbrochen, wenn er das nächste Mal etwas aufrufen will, also ein Programm aufrufen will, wie zum Beispiel lösche E-Mails. Wenn der Befehl aber einmal raus ist, dann ist er raus. Und das lässt sich jetzt auch sehr gut wieder verbinden mit dem Agentic Engineering vom Anfang, weil das sind genau auch wieder so eine Stelle, wo man dem Agent Regeln geben muss, die er einhalten muss, und zwar technische Regeln außerhalb des Agents, sodass er die nicht überwinden kann. Und wenn man das tut, dann ja, passiert sowas halt eben auch nicht und man muss immer Vorkehrungen treffen, dass man die Daten gegebenenfalls gesichert hat, zurückbekommt, sonst irgendwas. Und genau, also jetzt würde ich vielleicht noch ein kleines Beispiel von mir erzählen, wie ich es benutze.
Ja, bitte.
Das finde ich für mich tatsächlich eine wahnsinnige Erleichterung. Und zwar habe ich regelmäßig, findet man ja Dinge im Internet, die man irgendwie toll findet, die man aber aktuell nicht verarbeiten kann. Also sowas wie, was weiß ich, zum Beispiel, ich wollte schon immer mal eine Sinfonie schreiben. Habe aber noch einen weiten Weg vor mir, bis ich überhaupt die Grundlageninformationen gelernt habe, dass ich das überhaupt machen kann. Also finde ich ab und zu mal Artikel, die mir zeigen, wie komponiert man, ganz einfach gesprochen. Und jetzt weiß ich, ja, okay, jetzt habe ich erstmal andere Themen, also ich brauche das vielleicht in, was weiß ich, 5 Jahren oder so. Und dann, was wir traditionell gemacht haben, so als Industrie, sag ich mal, dann war das ja, dann gab es Read-Later-Listen, wo man alle
Ja, genau.
Tabs irgendwie speichert, die man so hat und alle Artikel sich wegspeichert.
Die man nie wieder gelesen hat.
Die man nie wieder gelesen hat. Genau, die versauern dann irgendwo auf der Festplatte. Manchmal druckt man sich sie vielleicht noch aus als PDF und dann liegen sie trotzdem auf der Festplatte. Und wenn man sie dann braucht, findet man sie nie wieder. Und da bin ich durch mehrere Zyklen durchgegangen und mit OpenClaw kann man das jetzt vereinfachen. Und zwar habe ich mir gedacht, naja, es wäre doch cool, wenn ich jede Seite, die ich interessant finde, die ich eventuell brauche, ihm sagen kann, dass er die abspeichert und ihm dann sagen kann, wenn ich zum Beispiel an einem Projekt arbeite, was mit Datenbanken arbeitet, dann kann er mir sagen, hey, du hattest vor 2 Jahren, hattest du einen Artikel gelesen zu dieser Datenbank, mit der du gerade arbeiten möchtest, willst du nicht dieses Wissen benutzen? Und oder ich kann ihn fragen, hey, haben wir zu dieser Datenbank bereits eine sogenannte Referenz gespeichert? Ich habe mir das jetzt Referenz genannt. Mit dem Gedanken, ich brauche eigentlich nicht die Überschrift von dem Artikel, was ich speichere, oder von der Webseite, sondern ich brauche eigentlich, muss ich wissen, in welchen Situationen brauche ich diese Informationen wieder. Also, warum wollte ich mir das speichern? Für welche Situation? Meistens habe ich die ja schon im Kopf, sonst würde ich sie mir ja nicht speichern wollen. Und das habe ich einen Anker genannt. Das heißt, meine Referenzen haben dann halt einen Titel und dann haben sie einen Anker. Sowas wie If I want to write a symphony. Genau, wenn ich eine Symphonie schreiben möchte, dann brauche ich diese Informationen. Und dadurch kann der Agent dann das einfach textuell durchsuchen. Und vom Sinn her erfassen, worum diese Notiz sich handelt, sich dreht, und kann mir dann diese Informationen wieder zurückgeben zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche. Und das, finde ich, ist eine sehr angenehme Art zu arbeiten und diese Referenzen sich aufzubauen, wie so eine große Bibliothek, die aber eben von einem Agent durchsuchbar ist, ohne dass ich das selber machen muss. Ja, und das ist der erste echte Anwendungsfall, wofür ich das benutze in meinem Alltag.
Ich denke jetzt gerade, hört sich natürlich spannend an. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, je nach Business, je nachdem, wo man sein Unternehmen in welchem Sektor hat, was weiß ich, wenn ich jetzt überlege, ein Bekannter von mir, der vielleicht auch diesen Podcast hört, hallo, macht Disc Golf, nein, doch, Disc Golf Sport. Und wenn ich mir überlege, der hat in seinem Laden natürlich tausende Sachen. Wenn er da irgendwo so einen Agenten zwischengeschaltet hätte und er dann sagen könnte, und der könnte ja dann quasi auch Analysen machen, oder? Welche von meinen Produkten werden vielleicht saisonal gekauft? Welche von meinen Produkten sind wann, wie oft wann, wie oft gekauft? Wann sollte ich nachbestellen? Was macht Sinn? Was trendet gerade oder all sowas? Könnte man ihn ja dann theoretisch auch fragen, wenn er irgendwo dazwischen geschaltet wäre, ne?
Das stimmt, das könnte man ihn fragen. Da muss man allerdings sehr vorsichtig sein, dass man wirklich die richtigen Daten rausbekommt, die man gerne möchte. Wir wissen ja alle, dass LLMs teilweise viel halluzinieren. Und es ist so, wenn ein Agent ein Tool hat, um zum Beispiel eine Suche durchzuführen, eine Google-Suche, eine Websuche oder sowas, sind die Ergebnisse schon sehr viel akkurater, als wenn man einfach nur die Datenbasis des LLMs befragt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Unternehmens-Business-Daten. Also wenn man ihm eine gute Grundlage gibt, also quasi korrekte Datenbank, würde ich mal sagen, mit diesen ganzen Produktionsdaten, dann kann man da schon eine gute Zuverlässigkeit erreichen. Trotzdem würde ich es heutzutage so machen, dass ich dem Agent sagen würde, schreibe mir ein Skript oder ein kleines Programm, was diese Auswertung macht, in dem Sinne, in dem ich es möchte. Das hat zwei Vorteile. Das erste ist, die ganzen Daten, die ja wieder aus dem Business kommen, gehen nicht an den LLM-Provider, sondern werden mit dem Programm, was der Agent geschrieben hat, auf der Maschine verarbeitet, auf deinem Server oder auf deinem Laptop.
Ah, das ist auch gut, ja.
Und zweitens sind Agents ja sehr, sehr gut im Schreiben von Quelltext. Deswegen machen wir das Ganze mit dem Agentic Engineering. Das heißt, man kann das wiederum nutzen, um sich eben personalisierte Software zu schreiben. Jemand hat es auch mal genannt, das Zeitalter der personalisierten Software. Früher gab es ja immer das Problem, dass es einfach unfassbar aufwendig war, wenn jeder Kunde sozusagen seine eigene Software haben wollen würde oder seine eigene Version von einem Produkt, was man anbietet. Stellen wir uns vor, keine Ahnung, jeder Kunde, der Word benutzt, kriegt plötzlich sein eigenes Word. So
Ja.
mit eigenem Design, mit eigenem Menüband und so weiter. Und früher hätte man das nicht abbilden können, weil das muss ja dann auch wieder jemand pflegen. Stichwort Maintainer. Gibt es ja auch bei großen Unternehmen wie Microsoft. Und dann muss einfach, genau, das wäre einfach nicht machbar gewesen. Und jetzt mit der AI-Technik kann man auch für viel kleinere Nutzergruppen Software entwickeln. Und die kleinste Nutzergruppe, die es dann gibt, man kann für sich selbst Software entwickeln, für die man vorher nie Zeit gehabt hätte. Und so ein Skript wäre genau das. Und der Vorteil ist auch, wenn man dann, man kann dieses Skript ja dann mit traditionellen Methoden überprüfen. Das heißt, man kann Tests entwickeln lassen, auch wieder vom Agent, die testen, ob das Skript genau das macht, was man gerne möchte. Man kann ihm Beispieldaten geben und kann dann gucken, ist die korrekt für diese Beispieldaten und kann dadurch sicher sein, dass die Analyse korrekt ist, auch für größere Datenmengen.
Ja, genau, weil das Problem ist ja, dass die dann gerne, ich habe letztens gelesen, dass ein Unternehmen hat die ganze Analyse von ihren Daten und Statistiken von der KI machen lassen und haben 8 Monate lang nicht gemerkt, dass er die sich alle ausgedacht hat. Der hat einfach irgendwelche Zahlen gemacht und die haben aufgrund dieser Zahlen gearbeitet. Aber das waren nicht die konkreten Zahlen. Und das weißt du natürlich dann nicht. Und vielleicht mit so einem Skript. Wenn es ein kleines Programm ist und das eben nicht so eine direkte KI ist, ist es wahrscheinlich korrekter, oder?
Genau, dann ist es einfach überprüfbar und wenn ein Bug drin ist, kann man den halt auch für die Zukunft fixen, reparieren und weiß, dass der halt einfach auch nicht wiederkommt oder maximal in anderer Form wiederkommt. Zu dem, was du gerade gesagt hast mit der Firma, mit den 8 Monaten, das habe ich tatsächlich auch gelesen. Allerdings muss man da vorsichtig sein, weil es gibt mittlerweile auch KI-Artikel oder Artikel über KI, die Ragebait sind. Also die einfach nur, wie früher hat man es Hoax genannt, also Artikel, die einfach Fiktion sind, die sich jemand ausgedacht hat. Und mit genau solchen Artikeln, die damit spielen, dass KIs noch nicht perfekt sind und dass man mit solchen sensationellen Firma hat 8 Monate lang da die falschen Daten verwendet und ist jetzt pleite, kann man natürlich auch gut Klicks machen. Und
Das stimmt.
deswegen.
Ja, das stimmt. Aber meistens, also sowas schaue ich meistens danach. Also das google ich dann nochmal, ob das wirklich stimmt. Weil genau aus dem Grund, ja, ich kann ja nicht irgendwas erzählen. Ich meine, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das gemacht habe. Das muss ich mir tatsächlich nochmal anschauen.
Genau,
Aber das stimmt.
also
Man muss immer nochmal schauen, ob es wirklich
er war,
stimmt,
glaube ich.
gerade bei Instagram und so, ne?
Ja, genau, der Artikel, den habe ich, glaube ich, gelesen, ich glaube, bei Hacker News. Und dann hinterher habe ich aber auch Analysen gesehen, die gesagt haben, ja, okay, also die Firma, die gibt es gar nicht und so. Deswegen, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob wir von dem gleichen Artikel
Ja,
reden. Da gibt es ja
ja.
vermutlich auch mehrere.
Bestimmt, ja.
Aber genau
Das
deswegen
funktioniert
dachte
ja.
ich, da müssen wir auf jeden Fall drauf aufpassen.
Ja, na, hast voll recht, das stimmt. Das stimmt. Ich werde das nochmal nachschauen und dann gegebenenfalls in die Shownotes schreiben. Ja, okay, aber das heißt, also was ich jetzt rausgehört habe von dem, was du jetzt am Ende gesagt hast und was jetzt auch finde ich, das Interessanteste fürs Business jetzt direkt ist, heißt ja, dass ich am sinnvollsten für mich den Agenten so nutzen würde, dass er mir kleine Programme schreibt, weil ich in die Programme reinschauen kann und das überprüfen lassen kann. Und in die KI kann man ja irgendwie gar nicht mehr richtig reinschauen, was die macht, oder?
Genau, ja. Kleine Programme schreiben, kleine Skripts schreiben und den Agent sich selbst besser werden lassen.
Ja.
Ein Hinweis, den ich unbedingt noch geben möchte, ist, wer sich jetzt denkt, ja, ich möchte mich unbedingt damit beschäftigen, beschäftigt euch bitte mit der echten Open Cloud Dokumentation und nicht mit jemandem, der euch einen Ein-Klick-Installer verkauft. Das Problem ist, Ein-Klick-Installer sind zwar einfach, aber dann gebt ihr die Kontrolle halt natürlich komplett ab an denjenigen, der das OpenClaw betreibt. Und Ihr müsst natürlich, also generell haben wir ja schon gesagt, hängen ja schon die LLM-Provider da drin. Das heißt, schon da ist ein massiver Datenabfluss. Und wenn dann noch jemand eure OpenClaw-Instanz betreibt, ist das natürlich nochmal doppelt gefährlich. Und
Das heißt, der
auch.
kann dann auf meinen OpenClaw auch zugreifen, oder? Und entsprechend auf meinen Laptop?
Naja, also wenn jemand so einen One-Click-Installer anbietet, dann laufen die ja normalerweise auf Servern in der Cloud, also nicht auf deinen Laptop. Aber auch da, falls es da Programme gibt mittlerweile, da habe ich nicht geguckt, die sagen, ja, okay, ich installiere OpenClaw One-Click auf deinem MacBook, dann würde ich das nicht empfehlen. Schaut euch tatsächlich die Dokumentation an, schaut euch an, wie ihr das selber installieren könnt. Dass die Codebasis an sich ist offen, alle können sich anschauen, was da programmiert ist und wie es funktioniert. Und vor allem sind da auch die Hinweise zur Sicherheit in der Dokumentation und in dem Installationsscript enthalten, sodass man darauf hingewiesen wird, an welchen Stellen da gefährliche Dinge passieren.
Und das findet man alles auf GitHub, oder?
Das findet man auf GitHub genau, beziehungsweise auch auf der Webseite. Die ist noch ein bisschen einfacher am Anfang zu lesen. Das ist OpenClaw. AI, also OpenClaw.ai. Und genau, das ist ein ganz wichtiges Anliegen auch von Peter Steinberger, dass wir da nicht die Komplexität, die da dahinter ist, verstecken hinter einfachen Skripten und dann wundern sich Menschen, die es benutzen, warum es nicht so funktioniert, wie man denkt. Es ist auch immer noch sehr früh in der ganzen Entwicklung. Es ist ein sehr neues Produkt und wir arbeiten gerade daran, dass da die Sicherheit hergestellt wird, welche Schichten es geben muss, und solche Dinge. Und genau, man muss wissen, wenn man es jetzt schon einsetzt, sollte man tiefer reingehen und verstehen, was es tut, wie es es tut, und sich einfach selber damit beschäftigen. Und man hat ja dann auch noch persönlich für sich den Vorteil, dass man einfach auch was lernt dabei.
Genau.
Und genau, deswegen nicht auf Menschen setzen, die einfach sagen, hier, ich installiere dir dein OpenClaw und da kannst du deine Authentifizierung für die LLMs reinpacken. Hat zum Beispiel dann auch den Nachteil, dass gegebenenfalls der Anbieter einfach selber deine AI-Schnittstelle zu den LLMs nutzen kann, deine API nutzen kann. Und wenn man Pech ist und an einen schlechten Anbieter gerät, dann erzeugt das natürlich unfassbar hohe Kosten. Also
Okay.
genau, am besten einfach, man braucht auch kein Mac Mini, es reicht eine einfache virtuelle Maschine im Internet für irgendwie 5 € bei Hetzner.
Okay.
Kann man sich anmieten, kann die Firewall einschalten und dann OpenClaw installieren und zum Beispiel einen Telegram-Bot dran machen und das, wenn man so halbwegs technisch interessiert ist, schafft man das in gut einem halben Tag oder einem Tag und dann kann man das relativ gefahrlos ausprobieren. Auf der Maschine läuft ja dann nichts anderes, und genau, eben ganz wichtig, die Firewall einschalten. Gibt es auch Anleitungen dazu, auch im OpenClaw, in der OpenClaw-Dokumentation selbst. Genau.
Aber
Und
dann, ja. Ich
ja,
wollte nur
und
sagen.
Wer am Ende immer noch sagt, okay, ich hätte gern da mehr Hilfe, kann gerne auch auf meine Webseite gehen, und zwar consulting.jesuiter.com. Da findet man meine Kontaktdaten und bin ich auch gerne bereit, da zu helfen.
Super, ja, das ist gut. Vor allem, also ich würde sagen, wir machen jetzt auch noch mal einen Disclaimer, ihr Lieben. Es ist also zusammengefasst wirklich noch nicht sicher, dieses OpenClaw-Programm zu benutzen. Vor allem nicht über irgendwelche zwielichtigen Internet-Dealer, die dir sagen, du kriegst das in einem Klick hin. Und man kann durchaus einfach, oder man sollte eventuell als normaler Durchschnittsuser einfach noch warten, glaube ich, bis es dann ein gescheites Framework drum gibt, bis es da was Gescheites gibt, dass man das einfach nutzen kann, ohne diese großen Sicherheitsrisiken zu haben. Weil ganz ehrlich, wenn man sich in der Materie nicht auskennt, dann vergisst man einfach schnell irgendeinen Haken oder irgendeine Firewall, wie du gerade gesagt hast, und dann kann es schon echt ernstere Probleme geben. Mal ganz zu schweigen von Datenschutz, dann reden wir mal gar nicht drüber. Ja?
Genau. Man hat das schon gemerkt, so der Datenschutz ist jetzt während der Konversation ist schon gar nicht mehr in Betrachtung gezogen. Das musst du erstmal schon akzeptieren, dass der erstmal weg ist. Nein, also genau, es ist experimentelle Software. Und es ist eine sehr spannende experimentelle Software und deswegen auch immer gut, sich damit auseinanderzusetzen. Für den produktiven Einsatz muss man sehr vorsichtig sein. Und ja, das genau.
Genau, aber ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen für euch und werde den Benjamin zwischendurch mal fragen. Und er wird uns dann bestimmt Bescheid geben, wenn es soweit ist, dass es safe zu nutzen ist, oder wir werden es sowieso mitbekommen. Und dann werde ich euch das natürlich hier im Podcast auch nochmal zeigen, wie das genau geht. Aber bis dahin halte ich meine Finger davon noch weg, weil das ist mir noch zu gefährlich tatsächlich.
Ja, also wie gesagt, wenn du willst, kannst du mich ja fragen und dann setze ich
Genau.
dir dann mit dir sowas mal auf.
Ja, das ist tatsächlich was, da muss ich mal, ich habe schon so ein paar Anwendungsdinge im Kopf, da müssten wir dann mal überlegen, was Sinn machen würde. Aber das sprechen wir außerhalb des Podcasts drüber. Ja, super, Benjamin, ich danke dir vielmals. Vielen Dank für das Insiderwissen von OpenClaw und ja, vielleicht lade ich dich dann irgendwann wieder ein, dann hören wir Neues und Spannendes von OpenClaw. Vielen Dank.
Ja, unbedingt, sehr gerne. Dankeschön.
Tschüssi!
Tschüss.